¿Qué tal, chicas y chicos? Ya estamos en la última semana de la Vuelta. Los días pasados, con Marco Prenero en cabeza de carrera y Karsten Migueles en los odios, fueron un placer. Todavía nos esperan etapas con mucho temperamento, como el final de categoría especial en el puerto de Peñas Blancas y un contrarreloj que podrá devolver la clasificación general. Pero, ojalá, Enric, el rey de la Vuelta, se quedará con el maillot rojo. Así que, nos vemos en la meta, abróchate el cinturón y disfruta del episodio de tu podcast favorito, el Besenwagen. ¡Vámonos!
So, Vuelta, Woche 3, el Showdown, el Finale. Danke, Enrique, nochmal Intro für die letzte Woche eingeschickt. Top Job. Ihr befindet euch im Besenwagen. Mein Name ist weiterhin Bastian Marquez.
Paolo Voss.
Ja, Andreas Stauff. Nee, keine Ahnung, ich habe auch nicht mehr dran gedacht. Sorry. Raoul. Warum nicht Raoul?
Raoul Voss. Ja, Mann. Okay, sendet uns Namensalternativen für Andreas Stauff ein. Da haben wir jetzt nichts, mir fällt auch nichts auf die Schnelle ein. 2 Wochen Vuelta geschafft. Die Jungs sind müde, es scheint relativ warm zu sein. Aber das Ganze wird diese Woche, wie es sich für so eine südeuropäische Rundfahrt gehört, meistens auch in der Tour de France, richtig schön kulminieren. Donnerstag, Freitag, Samstag geht's nochmal richtig zur Sache. Donnerstag Zeitfahren, 32 Kilometer. Freitag 4000 Höhenmeter, Samstag knapp 5000 Höhenmeter. Es ist ein Fest für alle Teilnehmenden. Wir werden ein paar Voicemails reinkriegen von müden Kriegern. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das eigentlich ist. So, ich meine, wenn du so ultra fit bist, dann kannst du ja jeden Tag weiterfahren. Aber die Müdigkeit kumuliert sich ja irgendwie doch. Ich meine, ihr habt das ja schon mal mitgemacht, so ein Scheiß, ne? Wie fühlt sich das so an, dritte Woche?
Warm. Nee, also bei so einer Hitze kann ich mich jetzt... Ja, Tour war auch schon auch immer heiß, World auch. Aber, also, keine Ahnung, ich bin jetzt da unten gerade nicht unterwegs. Ich kann es mir, um ehrlich zu sein, wirklich nicht vorstellen, wie das sein muss. Bei über 40 Grad. Andi meinte auch irgendwie hohe Luftfeuchtigkeit noch dazu, da rumzufahren. Das muss ja echt wie, fühlt sich wahrscheinlich echt wie so eine Kartoffel eingewickelt in Folie, schön in den Backofen reingeschoben. Ein bisschen Quark.
Für die deutschen Fahrer, Quark, ja.
Also, mit ein bisschen Quark. Ich würde sagen, grundsätzlich, jetzt mal abgesehen vom Wetter, also am Fahrrad geht's eigentlich irgendwie dann immer. Ne? Es gibt gute und schlechte Tage, natürlich, so wie sonst auch. Aber du bist halt einfach alles andere, bist halt extrem müde. Ne? Also so war das zumindest bei mir, dass du merkst halt einfach so zum Frühstück, zum Abendessen bist du langsamer unterwegs. Treppen gehen auch schwieriger mit der Zeit, aber so auf dem Rad geht's dann irgendwie immer. Weiter. Also tatsächlich, als ich meine oder unsere Vuelta gefahren bin, Paul, du warst ja mit dabei.
Unsere, die gehört uns.
Da waren wir ja in einer ähnlichen Region unterwegs. Wir sind, glaube ich, nur eher in Andalusien gestartet und sind dann eigentlich aus dem ganz heißen Süden rausgefahren. Aber auch da 2010 zum Start in Sevilla waren es 45 Grad. Und ich glaube, das war nach ein paar Tagen vorbei. Und was jetzt heute 2026 bei der Vuelta, glaube ich, alles nochmal erschwert, ist eben, dass es über die ganze Zeit eben so heiß ist und das auch, ja, wie du es schon sagst, Basti, das akkumuliert sich dann einfach. Ne? Also auch gerade wenn du mal einen Tag überziehst oder ja vielleicht nicht schaffst, so dich genug runterzukühlen, genug zu trinken, dann kriegst du extrem die Quittung. Ich glaube, wir haben das bei ein paar Fahrern schon gesehen, die dann auch so richtig aus der Gesamtwertung rausgekracht sind. Wenn man sich auch mal so bei den nicht ganz so schweren Etappen anguckt, wie viel Zeitrückstand die Fahrer gerade haben, also nicht nur die GC-Fahrer, sondern auch die, ich sag mal, normalen, hatten, glaube ich, alle oder hatten viele schon mal einen Tag, wo es ihnen nicht gelungen ist, mit der Hitze klarzukommen und dann kann man eigentlich auch nichts machen. Also da kommst du dann während dem Rennen eigentlich auch nicht mehr raus.
Lass doch hier mal direkt unseren Freund Patrick Konrad zu Wort kommen. mit dem ich gerade noch ein Zwiegespräch hielt und wissen wollte, was er denn so erzählen soll, weil es keine Highlights bis jetzt gibt für ihn in dieser Rundfahrt. Aber zur Hitze wollte ich mir was erzählen lassen. Und anscheinend gibt es einiges zu erzählen, denn wir bekommen 5,5 Minuten Patrick Konrad, Team Lidl Trek aus der Spanien-Rundfahrt, Ruhetag Nummer 2.
Es geht quasi ins Finale der Vuelta. Ich glaube, die letzten Etappen waren sehr spannend zum Zusehen. Also ein offenes Rennen, wobei Enric Maas schon sehr dominant fährt und das verteidigt. Aber ja, es kann auch immer viel passieren, die nächsten 6 Etappen. Speziell das Zeitfahren kommt noch. Also in den ersten 10 ist echt noch sehr, sehr viel offen. Speziell auch um den Kampf ums Podium. Und ja, wir wollen natürlich auch noch mit Matthias in die Top 5 fahren. Das ist natürlich das Ziel von uns. Leider haben wir Mats verloren, krankheitsbedingt. Das war jetzt natürlich ein sehr großer Motor. Das merkt man dann schon, wenn so ein essentieller Fahrer dann nicht mehr in der Mannschaft ist. Aber ja, wir müssen uns dann, da muss sich einfach jeder dann quasi anpassen, andere Rollenverteilung. Muss man einfach immer flexibel sein, weil ja, wenn man sieht, dass manche Mannschaften nur noch mit 3 oder 4 Fahrern am Start sind, dann zeigt das schon, wie anspruchsvoll die Vuelta dieses Jahr ist. Speziell, wir haben ja dieses Jahr nochmal zusätzlich das Problem, die Hitze. Ich meine, vor 2 Jahren hatten wir auch, speziell in der ersten Woche, Hitze, aber das waren dann mehr Sprintetappen. Und da ist man auch am Anfang der Vuelta gewesen. Das heißt, da ist noch jeder eher frisch. Jetzt haben wir es ja zum Ende hin, was schon sehr stark das Feld fordert. Ich meine, du hast quasi jeden Tag 3 bis 5 Fahrer, die das Rennen beenden. Ne? Und die sind ja auch fit. Das sind ja alles Profiathleten. Die bereiten sich auch auf eine heiße Vuelta vor. Aber wenn natürlich dann auch noch so Fälle da sind, dass Fahrer dann während Rennen kollabieren und mit dem Krankenwagen quasi weggebracht werden, dann ist das natürlich was, wo man genauer hinschauen muss und wo man auch Lösungen finden muss. Wir haben natürlich probiert, auch mit der CPA-Gruppe und auch in der, dass man da irgendwie vielleicht schon vorher irgendwie eine Lösung findet, dass man natürlich der Veranstalter sich darauf einstellen kann, dass dann keiner auch irgendwie sein Gesicht verliert, dass man das, dass die Etappen trotzdem weiterhin attraktiv bleiben, dass man den Kern quasi der Etappen nicht verändert, dass die Bergankünfte bleiben, dass der Start- und Zielbereich bleibt. Also es gibt immer eigentlich Möglichkeiten, wie man mal zumindest mal 20, 30, 40 Kilometer von einer Etappe verkürzen kann, dass man einfach 1 Stunde weniger Rennen hat. Aber da trifft man einfach immer sehr, sehr lange auf taube Ohren. Und da muss leider sehr oft immer erst was passieren, bis dann wirklich mal gehandelt wird. Und ja, gestern wurde dann die Etappe Gott sei Dank verkürzt. Also ich habe selten so mit Hitze zum Kämpfen gehabt wie gestern. Also es war wirklich Rennen fahren in einer Sauna. Und ja, war dann eigentlich auch lustig zum Sehen, das Interview von Brennan nach der Etappe, der dann quasi es nicht für normal findet, dass wir bei 41 Grad Durchschnittstemperatur Rennen fahren, aber dann genau wissen wir, das Team war, das auf den sehr engen und kurvigen Straßen das Tempo so hart angelegt hat, dass das Feld eigentlich den ganzen Tag nur 1-Reihe war und du eigentlich keine Position gut machen hast, könntest, geschweige denn um Flaschen gehen oder auch von der Seite Flaschen annehmen, weil du einfach nur im Sprinten warst und einfach keine Zeit hattest, da irgendwie vom Betreuer eine Flasche annehmen und dich da irgendwie runter zum Kühlen. Deswegen war dann auch gestern eigentlich dann im Finale so eine große Explosion. Weil wenn du es nicht geschafft hast, unter den ersten 20, sagen wir mal, im Feld zu bleiben, bist du eigentlich wie in einer Achterbahn. Warst eigentlich nur Passagier, 2,5 Stunden lang. Und dann im Interview zum Sehen, dass das dann so schwer war, denke ich mal, ja, naja, ihr wart ja diejenigen, die eigentlich so aufs Tempo drückt haben. Aber ja, das sind ist immer Ansichtssache. Ich meine, jeder will, wir müssen ja da trotzdem noch Rennen gewinnen und wollen Rennen gewinnen und wollen auch Rennen fahren. Und ja, für die nächste Woche soll es ja etwas abkühlen. Und für blicke ich eigentlich sicherlich auf eine spannende Woche hin. Zwei Sprintetappen, Wind wird eine Rolle spielen, dann das Zeitfahren wird speziell für GC-Fahrer spannend werden. Und ja, Etappe 19 und 20. Also ich glaube, da können sich die Zuschauer wirklich auf ein spannendes Finale freuen. Es wird sicherlich dann auch die ein oder andere Überraschung geben. Also kann ich mir gut vorstellen. Also, dann wünscht es mir Glück, wünscht es uns Glück und schönen Tag euch allen.
Danke, Patrick Konrad. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr viel Worte zu verlieren jetzt, oder? Alles besprochen.
Ja, er hat es ja auch angesprochen, ne? So die Frage, wie man in Zukunft damit umgeht, das ist ja irgendwie, wo keiner so richtig was zu sagt. Also weder die UCI, jetzt die Fahrervereinigung oder Fahrergewerkschaft, wie man es nennen will, CPA, scheint ja da auch irgendwie nicht weiterzukommen im Gespräch mit dem Veranstalter. Das ist natürlich bestimmt ein Riesenaufwand, das alles jetzt umzuplanen. Vielleicht kann man sich so verständigen, dass man zumindest für die Zukunft solche ja, Alternativrouten bereithält oder bereitstellen muss, dass eben ne, durch zum Beispiel extreme Hitze einfach Etappenlängen auch reduziert werden können. Grundsätzlich denken ja schon viele Veranstalter darüber nach, mehr Rundkurse zu fahren als wirklich noch Etappen von A nach B. Das wird natürlich bei den Landesrundfahrten schwieriger. Ja, ich glaube, das muss man einfach bedenken, zumindest wenn der Termin der Vuelta nach wie vor Ende August, Anfang September stattfinden soll, wo es dann in ja, Südspanien eben auch eigentlich immer extrem heiß ist und in diesem Jahr dann scheinbar noch diese hohe Luftfeuchtigkeit dazukommt. Ja, weil dass man wirklich mal ernsthaft einen Fahrer mit einem Hitzeschlag gefährdet, dazu sollte es einfach nicht kommen, auch wenn er jetzt gesagt hat, es muss immer erst was passieren. Selbst Matthew Brennan hat nach dem Rennen hat er auch gesagt, dass er es zum Beispiel nicht nochmal machen würde. Also trotz dem Erfolg für die Mannschaft etc. meinte er, das war einfach nicht gut, was wir jetzt hier gerade gemacht haben. Er wird es nicht nochmal machen und ja, hat es eben auch angesprochen, dass ja, er sich fragt, wie viele Leute erst im Krankenwagen abtransportiert werden müssen, bevor man wirklich mal ja, zu einem Umdenken kommt. Und ja, ich finde, da sollten sich die Fahrer dann auch noch doch irgendwie anders zusammenschließen. Also nicht immer nur alles über die CPA. Ich frage mich, warum man da an so einem Tag dann wirklich so ein Radrennen fährt, ne, und nicht sagt, okay, komm, die Etappe ist gekürzt, aber wir fahren jetzt trotzdem die erste Hälfte zumindest oder was auch immer. Mal ein bisschen Piano. Ne, das gab es in der Vergangenheit ja zumindest schon hier und da mal. Aber vielleicht hat sich das auch verändert, das Mindset der Fahrer dahingehend. Ja, ich denke, es wäre schon gut, eben diese, wie er es angesprochen hat, ne, diese kürzeren Routen zumindest bereit zu halten. Das wäre vielleicht ein Lösungsansatz, aber ja, so eine finale Lösung, klar, die können wir jetzt hier auch nicht ausarbeiten. Und ja, schade, dass eigentlich so vom Seiten der Veranstalter wenig Einsicht gezeigt wird. Ne? Das finde ich eigentlich schon, das schockiert mich gerade so ein bisschen, weil da ja, ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass sowas bei der Vuelta herrscht, diese Gegebenheit mit heißem Wetter und dass man dann einfach sagt, so ja, nee, warum sollen wir jetzt die Etappen kürzen? Ne? Also finde ich schon hart.
Ja, ich finde halt, ich kann es von Patrick verstehen, ich kann aber auch verstehen, dass Wismar da richtig Rad drin fährt, weil am Ende es ist halt immer noch ein Radrennen und es geht ja dann auch um relativ viel. Ich finde, der Veranstalter, der UCI, ist dann in der Verantwortung, muss die Rahmenbedingungen so schaffen, dass die Fahrer nicht im Kollektiv entscheiden müssen, was das Richtige ist, weil am Ende sind es 180 Individualpersonen und die wissen auch alle, wie Teammanager sind. Ein Team ist mehr desperate als das andere, was irgendwie so Erfolge angeht. Wismar hat jetzt nicht unbedingt Siege notwendig, aber wenn Wismar sich gemacht hätte, hätte es irgendjemand anderes gemacht. Also das ist, ich glaube, da muss die UCI, halt echt mal reingehen und es wird zu oft irgendwie auf die Fahrer geschoben, dass die irgendwo agieren sollen, wo nicht die Fahrer sind das schwächste Glied am Ende des Tages. Und dass die, das finde ich schon krass, dass die Walter da gar nicht irgendwie keine Einsicht zeigt. Das ist schon, das Chef, die habe ich so gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein, dass das so krass ist. Und Patrick würde es jetzt auch nicht sagen, wenn es nicht wirklich der Fall wäre.
Ja, ja. Der ist schon auch jemand, der das schon öfter im Leben erlebt hat und jetzt nicht irgendwie weich
ist. Ja, und ist ja auch schon sehr lange Profi, ne, und hat auch einige Sachen miterlebt. Von daher, das ist schon hart.
Ich komme nicht umhin, in dieser Situation halt so ein bisschen an die, ja, vielleicht auch das größere ganze Bild zu denken und dass halt diese Veränderungen, die es auf der Welt im Moment gibt, einen sehr schwierigen Kontrast zu Konservativismus liefern und dass eben sehr viele, ich will das gar nicht negativ darstellen, aber dass es halt nun mal auf der Welt sehr viele konservative Menschen gibt, für die Wandel sehr schwierig ist. Eben auch solche Rennveranstalter vielleicht. Leute, die wollen, dass alles bleibt, wie es ist, die Gegebenheiten sich aber leider so schnell ändern, dass es nötig ist, Dinge zu verändern, dass es nötig ist, über Dinge nachzudenken, den Zeitpunkt von Rennen zu ändern, den Ablauf von Rennen zu ändern und so weiter. Und es einfach vielleicht, so wie sich alles entwickelt, keine Alternative dazu gibt, Dinge drastisch zu verändern, weil es sonst halt Fatalitäten gibt. Und das kriegen wir aufdiktiert. Zurzeit merken wir das ja langsam. Mal sehen. So, diese Diskussion, Giro und Vuelta tauschen, die gibt es schon länger. Und die ergibt auch in vielen Punkten viel Sinn. Aber für konservative Menschen, die das schon immer so hatten, ist es halt eine sehr schwierige Überlegung. Klar, es ist auch organisatorisch eine extrem schwierige Überlegung, so traditionell eingerichteten Veranstaltungen plötzlich an einem ganz anderen Zeitpunkt zu machen. Aber ja, naja, man muss es
da,
mal
da, glaube ich, ist natürlich eingehen. Da kommt dann noch zusätzlich dazu, dass eben die Veranstalter die beiden größten Konkurrenten sind. Also es sind einmal die RCS in Italien und die Vuelta ist ja auch ein Rennen der ASO, also auch dem gleichen Veranstalter der Tour de France. Und ja, ich denke mal, das kommt dann noch dazu, ne? Wer will auf den vermeintlich unattraktiveren Platz Ende der Saison? Wir wissen alle, nach der Tour de France ist eigentlich so ein bisschen, da geht das Interesse ein bisschen zurück am Radsport. Das ist das große Highlight des Jahres, was weit über allem anderen steht. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, wie wäre denn ein Giro zu diesem Jahreszeitpunkt? Ne? Du hast in Italien natürlich im August die große Urlaubszeit. Ja, haben die Leute dann Bock, da ihren Giro d'Italia zu haben, oder ist das eher, wollen die da eher ihren Urlaub machen? Weißt du, was ich meine? Und dann nochmal so generell, wie ist die Aufmerksamkeit? Geht die eher zurück? Also da verstehe ich dann auch die Veranstaltung vom Giro zu sagen, wir wollen lieber im Mai bleiben, weil, ne, das ist dann so nach der Tour vielleicht so das attraktivste Zeitfenster des Jahres. Und wir sind das zweitattraktivste große Rennen im Jahr. Die haben natürlich das Risiko, einfach im August so ein bisschen in diesen September-Blues mit reinzurutschen und eben weniger Aufmerksamkeit zu bekommen. Und auch da, glaube ich, müsste es eigentlich wieder zurückgehen auf den Dachverband, solche Entscheidungen zu übernehmen. Aber ja, das Warten auf die UCI, kenne ich jetzt eigentlich schon mein Leben lang, egal mit verschiedenen Themen. Die meisten sind einfach liegen geblieben und nicht behandelt worden. Mir fällt jetzt auf Anhieb auch nicht viel ein, was die UCI so zumindest in meiner Schaffenszeit im Radsport mal Glorreiches auf den Weg gebracht hat.
Stellvertreterprotokoll.
Vielleicht noch ein Blutpass, ja, aber ansonsten ja, schwierig. Also ja, wir stehen vor Herausforderungen, nicht nur, also im größeren Kontext natürlich, aber auch im Radsport. Und ja, für den Moment müssen wir, glaube ich, einfach gucken, wie wir damit fertig werden. Und was Patrick ja auch angesprochen hat, es stehen uns zumindest von der Spannung des Rennens noch einige interessante Etappen vor der Tür.
Ja. Ja. Bevor wir dazu kommen, erstmal können wir den jährlichen Sieg eines deutschen Fahrers bei einer Grand Tour zelebrieren. Ich glaube, Andi freut sich besonders. Marco Brenner in einer extrem geilen Manier auch diese Etappe gewonnen. Den jährlichen nur so eine kleine Statistik dazu gelesen. Seit wir, und Paul hat es richtig eingeordnet, nicht mehr einen deutschen Topsprinter haben, der uns mehrere Etappen im Jahr in Grand Tours gewinnt. Seitdem gibt es eigentlich jedes Jahr so einen Sieg. Und das waren eben in den letzten Jahren, außer wenn Nico Denz 2 Giro-Etappen gewonnen hat, war das meistens einer im Jahr. Nils Polit hat mal eine Tour de France-Etappe gewonnen. Nico Denz Giro-Etappen, mehrere. Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Wer hat letztes Jahr, Pascal Ackermann, war das dann noch so in den Anfangs 2000er Jahren Giro-Etappen gewonnen? Und dieses Jahr Lennart Kemner dabei, genau, den habe ich da drin noch gelesen.
Steinhauser.
Wir kriegen es langsam alles zusammen. Marco Brenner 2026, Vuelta. Erster Grand Tour-Sieg natürlich, Grand Tour-Etappensieg für Marco Brenner, aber auch erster Grand Tour-Etappensieg für Team Tudor.
Und eventuell auch gar nicht der Letzte.
Ist das so?
Er ist der Erste, ja.
Ja.
Eventuell auch gar nicht der Letzte. Marco Brenner war übrigens auch überrascht über diese Information, dass es der erste Sieg für Tudor war. Bei der Grand Tour.
Ja, also ich freue mich natürlich. Wir arbeiten jetzt mit Marco schon seit schon echt einer langen Zeit zusammen. Ich glaube, das erste Treffen mit ihm war im April 2019. Also ist jetzt auch schon 7 Jahre her. Der Junge ist, ich sage jetzt immer noch der junge Mann mittlerweile, ist 24 Jahre alt, also schon eine ganze Weile. Und es wurde ja auch schon im Interview angesprochen, natürlich von einem deutschen Journalisten, ob er oder warum er bis jetzt noch nicht dieses große Potenzial, was ihm zugesagt wird, denn erfüllen konnte oder ob er das jetzt machen wird. Ich glaube, da muss man auch immer, man darf nicht vergessen, dass das immer noch sehr junge Sportler und Athleten sind, auch wenn er jetzt schon einige Jahre im World Tour Peloton unterwegs ist, aber das haben wir auch schon oft besprochen. Und ich glaube, dass physische Talent, klar, das kann man ihm nicht absprechen, aber um das eben abzurufen, benötigt es manchmal auch einfach nur Zeit. Das heißt, dass nicht, dass man vorher dran gescheitert wäre, ein Potenzial zu erfüllen, sondern bei manchen dauert es einfach länger. Und ich denke, Marco hat eine halbwegs normale Entwicklung. Das Einzige, was nicht normal war, dass er schon aus den Junioren direkt in die World Tour gewechselt ist. Ansonsten würde ich sagen, ist es immer noch eine normale Entwicklung. Und ich denke, er ist auch noch nicht an seinem Zenit angekommen. Also ich glaube, dass er jetzt da einen guten Reifeprozess gerade in der Zeit bei Tudor gemacht hat. Da jetzt natürlich auch durch die Siege in Polen und jetzt bei der Vuelta auch mal dann ein Selbstbewusstsein bekommt, was ganz wichtig ist, um eben auch dieses Potenzial weiter abzurufen und eben dann auch in Ergebnisse sichtbar zu machen. Weil schnell Radfahren, das konnte er schon immer. Ja, also es gab in seinen Teams wenig Leute, die genauso schnell bergauf fahren konnten wie er. Und es ist immer noch ein großer Unterschied, das dann in einem Rennen zu einem Ergebnis zu machen. Und damit hat er jetzt in den letzten Wochen angefangen. Und ich glaube nicht, dass er da so schnell wieder mit aufhört, weil er doch auch ein Fahrer ist, der weiß, wie man Rennen gewinnt. Und das haben wir, glaube ich, jetzt auch bei der Vuelta-Etappe ganz gut gesehen, wo er auch scheinbar nicht so viel Stress hatte wie ich in dem Augenblick, als er sich einen Kilometer vom Ziel noch irgendwie so am Trikot rumfummelte. ja, einfach schön zu sehen, dass das jetzt auch mal mit wirklich großen Erfolgen klappt. Er hatte ja davor schon ein paar kleinere Erfolge, aber jetzt, glaube ich, so ein Sieg eben auf World Tour-Ebene, das bringt nochmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein oder fördert das Selbstbewusstsein nochmal ganz anders als eine Etappe bei Kopy Hivatali. Aber
Gesamtwertung Polenrundfahrt, wer das nicht auf dem Schirm hat, erst vor ganz kurzem 9. August Gesamtwertung Polenrundfahrt gewonnen, war auch ein World Tour-Rennen, einwöchige Rundfahrt. Und jetzt direkt die Vuelta-Etappe danach. Ich erkläre nochmal kurz diesen letzten Kilometer, weil der wirklich außergewöhnlich war. Also Spitzengruppe kommt an und es ist Santiago Buitrago. Ne? Mhm. Santiago Buitrago sieht eigentlich kurzzeitig wie der beste Bergfahrer aus. Es ist eine 12 Kilometer Bergankunft. Und an einem Punkt, als Santiago Buitrago wirklich in die Offensive geht, sieht es so aus, als würde er seinen letzten Begleiter Marco Brenner abschütteln. Hat so 20, 30 Meter Vorsprung dann schon, aber Marco fährt sein Tempo und fährt dann zusammen mit zwei anderen Jungs, einer von Kern Pharma, ich weiß gar nicht mehr, wer es noch alles war, wieder hin zu Santiago Buitrago. Die sind zu viert. Es gibt dann eine ganz kurze Abfahrt von 200 Metern, bevor es auf die letzten, ich weiß gar nicht, 700 Meter bergauf geht, ins Ziel. Und kurz vor dieser Kuppe zu dieser kleinen Abfahrt, die Gruppe ist zu viert, ist Santiago Buitrago an letzter Position und lässt sich leicht zurückfallen, lässt Sprinterloch und geht in die Attacke dieser Gruppe. Und genau zu diesem Zeitpunkt, Marco Brenner an Posi 2, kann es nicht sehen, macht Marco Brenner sein Trikot zu, er weiß schon, er wird gleich gewinnen, richtig jubeln zu können auf dem Zielstrich. Allerdings, in dem Moment, wo Marco Brenner seinen Reißverschluss ungefähr 5 cm bewegt hat, sieht er Santiago Buitrago mit 10 km/h Überschuss an ihm vorbeisprinten. Er setzt sich dann aber seelenruhig erstmal wieder hin, nimmt den Lenker in die Hand und beginnt die Verfolgung von Santiago Buitrago und hat ihn dann ungefähr 500 Meter später wieder eingeholt. Die beiden gehen auf die letzten 500 Meter bergauf. Marco Brenner setzt zum Sprint an und ist unschlagbar. Muss dann leider sein Trikot erst nach Zielstrichüberfahrt komplett zumachen, um dann sponsorenkonform jubeln zu können. Aber wie Andi schon meinte, er hatte weniger Stress als er selbst. Der wusste schon oder hatte im Gefühl, dass er da noch einen ganz guten Kick am Schluss hat. Und echt schön zu sehen, dass er das jetzt da so umsetzen kann. Hat auch ein super sympathisches Interview gegeben. Ich glaube, er hat gesagt, für Tage wie diese lebt man. Wurde auch in der Presse groß geteilt. Also sind wir mal gespannt, was wir von Marco noch so gesehen in den nächsten Jahren. Erstmal genießen, sag ich immer.
Erstmal genießen.
Ja, jetzt vielleicht zum Rest der Spanien-Rundfahrt. Oder haben wir noch ein Sonderthema? Es kommen jetzt zwei Etappen, die auf dem Papier so aussehen, als würde da im GC nichts passieren. Es geht über 180 Kilometer zweimal, 181 und 185, Dienstag und Mittwoch. Eher so ein bisschen bergab. Wir haben Dienstag 1900 Höhenmeter, Mittwoch auf 185 Kilometer 900 Höhenmeter, also da ist jetzt kein großes Problem für ein Profi-Peloton. Und am Donnerstag geht es dann in die entscheidende GC-Phase. 32 Kilometer Einzelzeitfahren, 160 Höhenmeter, also schon eher ein flaches Zeitfahren. Freitag 210 Kilometer, 4000 Höhenmeter mit einer fiesen Bergankunft. Samstag 186 Kilometer, 4850 Höhenmeter mit einer fiesen Bergankunft. Und der Rundkurs am Sonntag, am Ende, viermal über die Alhambra in Córdoba, der sieht auch alles andere als einfach aus. Gehen wir mal ins Zeitfahren rein. Wir haben ein GC im Moment. Enric Mas führt 2 Minuten 6 vor Felix Gall, 2 Minuten 10 vor Primoz Roglic, 4 Minuten 24 vor Richard Carapaz, 5 Minuten 44 vor Oscar Only an Posi 5. Und da würde ich jetzt mal sagen, so nach den 5 brauchen wir nicht mehr unbedingt weiter zu gucken, oder?
Ja, also Skelmoser hat ja ein ganz gutes Zeitfahren bei der Tour. Der kann sich zumindest da für die Top 5 vielleicht noch fürs Podium oder ans Podium ran kämpfen. Macht jetzt natürlich nicht so den Eindruck, als ob er das dann bei den letzten schweren Bergetappen unbedingt halten kann. Also da war er ja schon eher immer im Defizit gegenüber den Top 5 bisher. Ihm liegt wiederum die letzte Etappe. Ja. Ich fand es interessant, dass Patrick die jetzt gar nicht angesprochen hat. Wir kennen es ja von der Tour de France, dass da auch manchmal keine Zeit mehr fürs GC gewertet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das bei der Vuelta dieses Jahr auch machen wollen. Dafür ist das Rennen da eigentlich noch zu lang. Werden sie da nach der ersten Zieldurchfahrt die Zeit neutralisieren? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht.
Da protestierst du.
Ich glaube, dass es wirklich auch bis zum Schluss spannend bleiben kann. Wout van Aert hat schon angekündigt, der war schon da in Granada und hat sich die Strecke angeguckt. Also er meinte, es wäre deutlich schwerer als in Paris. Und wenn man sich die Gesamtwertung jetzt so anguckt, das kann jetzt sehr eng zusammenkommen nach dem Zeitfahren. Zumindest gehe ich davon aus, dass Roglic da einiges an Zeit gut machen wird gegenüber vor allen Dingen seinen beiden ärgsten Konkurrenten Mas und Gall. Dann hast du natürlich diese brutal schwere Etappe am Samstag. Man hört aus dem Peloton, dass Roglic aber scheinbar besser wird, obwohl es jetzt nach dem Ergebnis nicht so aussah. Den einen Tag hat er ein bisschen Zeit verloren. Also ich bleibe eigentlich bei meiner Einschätzung, dass für mich Roglic immer noch der Favorit ist. Also auch wenn Enric Mas jetzt deutlich stärker war, als ich ihn doch dann erwartet habe, und es so aussieht, als ob er das Ding gut im Griff hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt beim Zeitfahren besser abschneidet als erwartet. Also so ein Führungstrikot beflügelt ja immer noch mal ein bisschen und die Form scheint ja wirklich auch herausragend gut zu sein, dass man jetzt vielleicht so ein altes Ergebnis von einem Zeitfahren von ihm gar nicht so zum Vergleich ranziehen kann. Und auch interessant, was Patrick jetzt noch in seiner Nachricht uns mitgeteilt hat, dass die beiden Etappen vor den Bergen und vor dem Zeitfahren vielleicht auch anfällig sind für Wind. Also da müssen dann auch erstmal alle GC-Fahrer gut durchkommen. Da hätte zum Beispiel...
Wer hat denn da jetzt noch die beste Mannschaft?
Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Da sieht zum Beispiel eine Mannschaft von einem Primoz Roglic besser aufgestellt aus als für die Bergetappen. Enric Maas hat natürlich einen Ivan Romeo dabei. Der kann das auch ganz gut. Aber ansonsten ist es eher nicht so der Windkantenfuchs. Ja, also da muss man mal schauen, wie es durchkommt. Es bleibt einfach spannend, so, weil du weißt halt heute eigentlich nicht, wer am Ende auf dem Podium ganz oben stehen wird. Und auch die einzelnen Etappenergebnisse, wie wir jetzt in der zweiten Woche schon gesehen haben, sind eigentlich völlig offen. Da kann auch mal eine 45-Mann-Spitzengruppe fahren und den Sieg unter sich ausmachen. Zumal auch die Zeitabstände, wie es Paul ja auch schon gesagt hat, die sind ja enorm einfach schon. Ne? Also wenn man jetzt ab Platz 5 schon sieht, denkst du da, okay, da passiert nichts mehr. Und alles, was dann außerhalb der Top 10 ist, ich glaube, die letzten in der Gesamtwertung, die sind schon einen Tag länger unterwegs. Also nicht 24 Stunden, aber die haben teilweise 5 Stunden Rückstand und somit eigentlich schon eine Etappe mehr als die anderen in den Beinen. Von daher... Ja, bleibt spannend und ich glaube, wir als Zuschauer können uns freuen auf eine schöne letzte Woche.
Die zwei Schlussberge, Freitag und Samstag, sind auch wirklich so schwer. Freitag ist das irgendwie, ich glaube, 18 Kilometer. Lass mich nicht lügen, 8%. Ja, das ist...
6,5% im Schnitt.
6,5% und Samstag ist es dann irgendwie 10 Kilometer, 10%. So, wenn du da halt, da kannst du halt auf 3 Kilometern auch nochmal das ganze Ding verlieren, so, wenn du dir da nochmal einen Parkschein ziehst. Aber das Zeitfahren finde ich jetzt auch erstmal super spannend zu sehen, so ein Enric Mas in Topform, so wie wir ihn lange nicht gesehen haben und halt auch mit richtig Selbstbewusstsein wahrscheinlich im Moment. Wie viel kann er da eben rausholen aus so einem Zeitfahren? wie gut kann das schaffen, da eben wenig zu verlieren auf Primoz Roglic? 2:10 Rückstand hat der, schafft das, diese ganzen 2:10 zurückzuholen im Zeitfahren. Das könnte dann natürlich schon für einen Enric Mas so mental ein Schlag in die Magengrube sein, wenn er das schon direkt verliert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er eben so gut drauf ist, dass er es halt schafft, da jetzt das rote Trikot zu behalten. Und dann, ja, Felix Gall, Zeitfahren immer spannend, ne?
Ja, ich glaube, also bei Felix Gall muss man ja leider sagen, da ist nur die Frage, wie viel Zeit er verliert. Ne? Also sind es dann auf den Sieger oder sage ich mal auf seinen, ist es auf Roglic, sind es 2 Minuten, sind es 2,5 Minuten, sind es 1,5 Minuten. Also ich glaube, er wird auf jeden Fall Zeit verlieren, so viel ist klar. Ja, sonst, dann wird es aber auch spannend, welche Mannschaft ist dann wirklich noch da. Ne? Gerade schon angedeutet, so Roglic-Mannschaft ist schon eher ein bisschen schwerer, wäre gut für die beiden Etappen vor dem Zeitfahren. Wenn sie jetzt, sage ich mal, wirklich das Führungstrikot holen sollten und müssen dann eine Etappe danach, ne, mit ein paar Höhenmetern kontrollieren, dann wird es natürlich auch schon ganz eng. Mhm. Also da wiederum sind dann die anderen wieder im Vorteil. Also da ist eine gute Dynamik drin, ne? Egal wie das Zeitfahren jetzt ausgeht. Ich glaube, wenn ja, Roglic da das Führungstrikot übernehmen sollte, dann werden sich die anderen nicht geschlagen geben, auch obwohl sie dann vielleicht ja, so mental natürlich erstmal das verdauen müssten. Ja, gerade Enric Mas, glaube ich, da baut sich jetzt schon ein gewisser Druck auf, glaube ich. Ne? Also es ist so eine einmalige Chance, würde ich sagen, jetzt nochmal eine Grand Tour zu gewinnen in der Karriere, dann auch noch in Spanien. Wenn er da jetzt wirklich eine dicke Schlappe bekommen sollte im Zeitfahren, dann muss man das natürlich auch noch bedenken. Andersrum, wenn er es schafft, irgendwie das Ding da gut zu verteidigen, gibt das vielleicht nochmal Moral. Und ja, ich glaube, so die letzte schwere Bergetappe mit den auch vorher schon 3 Anstiegen und dann am Schluss, da geht es dann nur über Stärke und da hat er bis jetzt halt einen guten Eindruck gemacht, aber wie gesagt, man munkelt, Roglic sieht mit der Zeit eher besser als schlechter aus. Vielleicht sehen wir ihn ja auch nochmal in einer angreifenderen Position in den Bergen als bisher. Bisher hat er ja eigentlich eher so ein bisschen gemanagt, würde ich sagen. Weil er sich eben auch aufs Zeitfahren verlassen kann, aber ja, es bleibt auf jeden Fall spannend.
Es kommt für jeden noch was, das ist doch geil jetzt in der letzten Woche. Es kommt Wind, es kommt Zeitfahren, es kommen 2 fiese Bergankünfte und am Schluss kann man dann vielleicht sogar nochmal so ein Chaos, eine kleine Chaos-Etappe über die Alhambra in Córdoba sehen. Lass doch hier als Outro leider Moritz Krejci nicht mehr dabei, musste aussteigen. Wenn wir jetzt auch in einer der nächsten Folgen nach der Vuelta mit reinnehmen hier in den Besenwagen mal in eine komplette Episode im Gastpart. Lassen wir doch als Outro hier nochmal unseren Freund Hannes Wilksch zu Wort kommen, dem man die Müdigkeit jetzt auch langsam anhört. Aber Hannes noch going strong. 3. Woche wird geentert. Gestern Abend, also Sonntagabend, schickte er uns das ein.
Hola, hola, Hannes Wilksch hier vom Tudor Pro Cycling Team. Ich melde mich hier aus Sevilla, morgen 2. Ruhetag. Angenehm warm ist es. Heute die Etappe wurde auch verkürzt wegen Hitze. Ich denke, das war war eine gute Entscheidung, weil ja, es war schon echt sehr heiß. Was ist in der 2. Woche passiert? War eine recht erfolgreiche Woche für uns, würde ich mal sagen. Gestern mit dem Sieg von Marco Brenner war natürlich sensationell fürs Team, für uns alle, für die komplette Mannschaft. Ob hier in Spanien oder in der Schweiz im Office oder ja, überall auf der Welt. Erster Grand Tour-Sieg. ja, war sensationell. Ja, ansonsten war es warm, eigentlich fast jeden Tag Action. Und ich würde sagen, relativ spannendes Rennen. Ja, Pogacar leider raus. Aber ansonsten ist es eine offene Vuelta. Es gab viele Chancen für die Spitzengruppen. Und genau, schauen wir mal, was uns die dritte Woche bringt. Mein Ermüdungsgrad ist ja relativ hoch aktuell. Obwohl ich sagen muss, an sich geht's noch. Ich habe es schlimmer erwartet, aber einfach Schlaf fehlt ein bisschen von den letzten Tagen. War immer recht spät und ich kann nicht so lange schlafen. Von daher, ja, muss ich mal morgen am Ruhetag ein bisschen Schlaf nachholen. Genau, bis dahin. Viele Grüße. Ciao, ciao.
Ja, da würde ich sagen, wir wünschen gute Nacht. Habt ihr noch was beizutragen?
Ja. Er hat es angesprochen, das ist so ein typisches Ding für Vuelta, ne? Es zieht sich alles ein bisschen länger. Ich meine, die Spanier essen ja auch so relativ tief in der Nacht für unsere Verhältnisse ihr Abendessen. Und ja, so kommst du auch eigentlich bei der Vuelta. Er ist immer so gegen 12, vielleicht manchmal sogar später ins Bett. Und wenn du dann eine innere Uhr hast, die dich morgens früh aus dem Bett holt, ja, wünschen wir mal Hannes auf jeden Fall ein angenehmes, erholsames Hotelbett für den heutigen Ruhetag und ja, wir hören uns dann am Donnerstag wieder, ne?
So ist es.
So sieht's aus. Adios, muchachos.
Ciao, Kakao.